Ikigan Roku Nummer 42. Hokujis. Wunderschöne Schneeflocken. Hokuji verließ Yaksan. Yaksan ließ 10 Zenkaku, Zen-Schüler, ihn eskortieren zum Tempeltor, um ihn zu verabschieden. Koji wies auf die herabfallenden Schneeflocken und sagte, wunderschöne Schneeflocken, eine nach der anderen. Aber sie fallen nirgendwo hin. Daraufhin sagte einer der Zenkaku, der Zenkaku hieß, wohin fallen sie dann? Koji versetzte ihn einen Schlag. Zen sagte, Koji, sollte es nicht so grob sein? Koji sagte, wenn du von dieser Art bist und dich selbst ein Zenkaku, ein Zen-Schüler nennst, wird Emma dich niemals loslassen. Zen sagte, wie ist es mit dir? Koji versetzte ihm einen weiteren Schlag und sagte, du siehst, aber du bist wie ein Blinder. Du sprichst, aber du bist wie ein Taubstummer. Secho fügt seinen Kommentar hinzu. Warum hast du ihn nicht gleich beim ersten Mal mit einem Schneeball getroffen, statt die erste Frage zu stellen? Ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Hokuji verlässt Yaksan und erhält eine Eskorte von 10 von Yaksans Schülern als Geste der Ehrerbietung. Und auf dem Weg zum Tempeltor zeigt Koji auf die fallenden Schneeflocken, also Winter, wie bei uns. Wunderschöne Schneeflocken, eine nach der anderen, weil sie fallen nirgendwo sonst hin. Warum sagt er das? Was will er damit ausdrücken? könnte eine Kornfrage sein. Was an dieser Stelle passiert ist, Hokuji beginnt ein Dharma-Gefecht, nennt man das. Ein Dharma-Gefecht hat den Zweck, alle Anwesenden dazu herauszufordern, ihre Erkenntnis zu zeigen. Wie tief ist deine Erkenntnis? Ganz häufig haben wir diese Gefechte zwischen zwei Lehrern oder ein Schüler geht zu einem anderen Lehrer. Hier ist es jetzt mal ein bisschen anders. Hokuji wird von Yaksan mit seinen Schülern weggeschickt und der fordert seine Schüler heraus. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie in Martial Arts Filmen, da ist das immer so, da wird ja nicht der Meister herausgefordert, wenn der neue Kämpfer in den Tempel kommt. Deswegen werden die Meister auch so alt, sondern der Neuling muss sich erstmal durch die ganze Sequenz der Schüler durchkämpfen. Kriegt erstmal die unterste Stufe, wenn er den besiegt hat, kommt ein höher. Und bis man dann wirklich bei dem Meister angekommen ist, hat man wahrscheinlich schon 4 bis 5 Kämpfe hinter sich. Und so bleibt der Nimbus des unbesiegbaren Meisters auch meistens erhalten. Die Schüler haben in diesem Kontext immer natürlich den Anspruch, ihre Schule, ihre Lehrtradition zu verteidigen, was sie gelernt haben. Also, wenn Koji diese Frage stellt, dann fragt er eigentlich, was habt ihr bei Yaksan gelernt? Was habt ihr denn so drauf? Was könnt ihr denn? Wunderbare Schneeflocken, eine nach der anderen, aber sie fallen nirgendwo hin. Sie fallen nirgendwo hin heißt, sie fallen in die Leerheit, könnte man sagen. Einer der Zenkaku, der Zen-Schüler, fällt darauf rein und fragt, wo fallen die denn hin? Wenn die einfach gar nichts gesagt hätten und die ignoriert hätten, wäre gar nichts weiter passiert. Aber dieser eine Zen-Schüler fragt sich, Zenkaku heißt er auch noch, wo fallen die denn hin? Das heißt, er spielt das Spiel mit. Er nimmt die Herausforderung an und fragt ihn, wenn du sagst, die fallen nirgendwo hin, nirgendwo sonst hin, dann wir sehen doch, dass sie runterfallen. Wo fallen sie denn dann hin? Das heißt, er begibt sich eigentlich auf eine Ebene der Logik. Denn Zenkaku behauptet erstmal etwas über die Schneeflocken, dass sie nirgendwo hinfallen. Und Zenkaku konfrontiert ihn damit, dass es aber ganz offensichtlich so ist, dass wir die Schneeflocken ja sehen. Die fallen doch runter. Die fallen alle von oben nach unten. Wie kannst du sagen, sie fallen in die Leerheit? Welche Leerheit denn? Was soll das sein? Wohin fallen sie wirklich hin? Das heißt, er verwickelt Koji in einen Widerspruch. Oder sagt eigentlich, was du da sagst, widerspricht sich. Also sind wir hier auf der Ebene der logischen Auseinandersetzung. Wenn man in so einer Dharma-Gefechtssituation ist oder im Doxa, kann man sich auf eines verlassen, dass man mit Logik nicht weiterkommt. Es geht darum, sowohl im Boxen als auch bei einem Dharma-Gefecht, die Freiheit des Geistes aufzuzeigen. Die Fähigkeit, frei mit einer Situation umgehen zu können. In dem Moment, wo ich mit Logik argumentiere, oder wenn ich an irgendetwas festhalte, wie, aber du hast doch gesagt, eben hast du was anderes gesagt, dann bin ich nicht frei. Sondern dann bin ich eigentlich in dem Gleis der Frage, die derjenige, der das Dharma-Gefecht eröffnet hat, angelegt hat. Und ich muss in die Richtung weiterfahren. Das ist auch genau das, was der Betreffende bezweckt. Und das ist genau das, was jedes Koan bezweckt. Jedes Koan hat eine Falle. Jedes Koan hat eine scheinbar offensichtliche Richtung, wo es hingeht. Einen logischen Widerspruch. So gut wie in jedem Koran gibt es das irgendwie. Der Daizo Chisho Buddha, der für die Dauer von vielen Kalpas Sazen übt und nie ein Buddha wird. Interessanterweise dann aber Daizo Chisho Buddha heißt, die ist schon widersprüchlich. Komische Sachen wie, dass man an einem Baum hängt mit einem Zweig zwischen den Zähnen am Ast und unten kommt jemand vorbei und fragt einen, warum Bodhidharma aus dem Westen aufgebrochen ist. Alle diese Koans enthalten ein Gleis, was uns in die Irre führt. Ein Vorschlag, eine Einladung. Eine Einladung, festzuhalten an einer bestimmten Interpretation einer Geschichte. Und wir nehmen diese Einladung meistens voller Freude an. Gerade wenn wir mal am Anfang der Koan-Ausbildung sind, dann kommen wir auf irgendeinen Widerspruch und bleiben sofort hängen. Und können damit nicht umgehen. Wenn wir solche Geschichten haben wie Nansen, der die Katze tötet, dann sind wir sofort in einem logischen Widerspruch, weil das kann ja nicht sein, dass ein Zen-Meister, der erleuchtet ist, eine Katze tötet. Die Frage ist dann zu dem Koan auch, warum ist das erlaubt? Warum darf Nansen die Katze töten? Wenn wir uns dem aussetzen und diesem Gleis folgen, dann kommen wir nach kurzer Zeit, wenn wir unsere Logik weiterlaufen lassen, in einen Zustand logischer Kernschmelze. Denn wir halten fest an zwei Dingen. Nansen ist ein Zen-Meister. Zen-Meister sind erleuchtet. Und den widersprüchlichen Faktor, aber er hat gerade diese Katze umgebracht, was nicht erlaubt ist. Und je länger wir darüber nachdenken und je länger wir in diesem Widerspruch verweilen, desto unmöglicher wird es für uns, irgendwie frei mit dieser Situation umzugehen. Das heißt, wir fahren uns immer fester in dieser Situation und finden keinen Ausweg. Koans laden uns dazu ein. Dharma-Gefechte laden uns dazu ein. Und auch unser alltägliches Leben lädt uns dazu ein. Das ist der einzige Grund, warum Koans so wichtig sind. Ganz viele Leute sagen, diese Koans interessieren mich nicht, die uralten Geschichten. Was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Ich habe ganz andere Sorgen. Ich habe Lebenskoans. Wie kann ich damit umgehen, dass ich älter werde oder dass ich mich immer unterdrückt fühle, was auch immer, irgendwelche Probleme. Das sind meine Lebenskoans. Das ist die Realität. Das ist wichtig. Das sind irgendwelche ausgedachten Geschichten, die mich nichts angehen. Warum soll ich mich damit beschäftigen? Und einiges spricht auch dafür, so damit umzugehen. Einfach, weil es für manche Leute nicht möglich ist, eine Verbindung herzustellen zwischen den Koans und ihren Lebenskoans. Tatsächlich ist es so, dass ein Zen-Koan eine Art geistiges Experiment ist, das wir in einer isolierten Umgebung machen können, die wir normalerweise nicht haben. Und die es uns ermöglicht, in dieser isolierten Umgebung eine Erfahrung zu machen, die wir dann in anderen Situationen anwenden können. Das ist übrigens genau das, was alles ist, was wir hier machen. Wir sind hier in einem geschützten Raum mit bestimmten Regeln. Wir haben hier weitgehend unsere Ruhe. Wir haben die Möglichkeit, uns ganz auf das einzulassen, was mit uns passiert. Wenn mich bei einem Session etwas ärgert, wenn mich etwas rumtreibt, habe ich hier nicht die Gelegenheit, die Möglichkeit, mich da irgendwie rauszudrehen, sondern ich nehme es intensiv wahr. Und ich bin auch nicht gezwungen, mich aus Selbstverteidigung dahin zu bewegen, dass ich darauf reagieren muss. In unseren alltäglichen Situationen ist es oft so, wenn wir uns angegriffen fühlen, dann ist es schon sehr schwierig zu entscheiden, muss ich darauf jetzt reagieren, muss ich mich jetzt verteidigen, muss ich meinen sozialen Status schützen, was durchaus ein guter Grund sein kann, sich so zu verhalten, oder muss ich das eben nicht tun. Hier bei einem Session haben wir eine geschützte Situation. Egal, was hier passiert, egal, wie daneben ihr euch bewegt, wie daneben ihr euch benehmt, gefühlt, wenn irgendjemand euch hier korrigiert, dann geschieht das nicht, um jemand persönlich runterzumachen. Es geht hier überhaupt nicht um Personen, sondern es geht wirklich nur darum, dem entsprechenden das Feedback zu geben, dass er sein Verhalten ändern soll. Aber es ist keine Bedrohung meines Status. Ich habe das Recht, Fehler zu machen. Andere haben das Recht, meine Fehler zu korrigieren, aber ich habe hier das Recht und die Möglichkeit, Fehler zu machen, ohne dass etwas Schlimmes passiert, was dauerhaft Schaden anrichtet. Dadurch, dass ich in dieser geschützten Atmosphäre damit auch die Freiheit habe, auf Sachen, die mich angreifen, die mein Ego angreifen, die mein Selbstbild angreifen, nicht reagieren zu müssen, kann ich hier in dieser geschützten Umgebung die Erfahrung machen, ob dann in diesem Fall tatsächlich, wie ich das normalerweise annehme, die Welt untergeht, wenn ich mich nicht sofort verteidige, wenn ich nicht sofort jeden Vorwurf abstreite, Sachen auf jemand anders schiebe oder irgendwie erfinde, dass ich dafür nichts konnte, weil ich das nicht wusste und so weiter und so fort. Ich kann es hier einfach sehr deutlich sehen, was passiert in so einer Situation. Wenn ich hier irgendetwas falsch mache, wenn ich vergesse, beim Aufstehen meine Maske aufzusetzen, dann ist das ohne Zweifel ein Fehler. Und ich kann sehen, was dieser Fehler mit mir macht. Ich kann gucken, wie ich damit umgehe. Also am besten versuche, diese Maske so schnell aufzusetzen, dass niemand bemerkt, dass ich das vergessen habe. Oder ich kann mir angucken, was mein Geist im Moment macht, dass er sofort nämlich einen Grund findet, warum ich das vergessen habe. Das liegt einfach hier an der verwirrenden Situation jetzt bei diesem Session, weil hier so viele Sachen so anders laufen. Deswegen konnte ich das nicht wissen. Und ich kann es einfach beobachten, was da passiert. Und ich kann beobachten, ob ich mich damit jetzt wirklich freier fühle, das wirklich funktioniert, ob dieses, hat es jemand gesehen, schnell die Maske aufsetzen, ob das wirklich dazu führt, dass ich diesen Fehler nicht gemacht habe. Und umgekehrt, ich kann auch erleben, dass ich einfach feststelle, das habe ich falsch gemacht. Ups, korrigiere ich. Kein weiterer Gedanke. Dahin zu kommen, führt nur über das Erleben. In unserem Alltag haben wir meistens nicht die Aufmerksamkeit und die Klarheit, so etwas zu erleben. Da sind wir sofort da drin, dass wir auch etwas, auf ein unangenehmes Gefühl, vielleicht auch ein Schuldgefühl, ein ich wurde ertappt gefühlt, reagiere und sofort aus diesem Erleben herausspringe. Und damit zementiere ich meine Unfreiheit. Meine Unfreiheit besteht eigentlich darin, dass ich auf bestimmte Auslöser, auf bestimmte Knopfdrücke immer genau reagiere, ohne dass es da irgendetwas gibt, was das beide trennen würde. Die zwölffache Kette des bedingten Entstehens, die erklärt, wie ein Ich entsteht und damit auch erklärt, wie letztlich Leiden entsteht, kann unterbrochen werden, am einfachsten an der Stelle zwischen dem Gefühl und dem Ergreifen. Gefühl ist das, was mir noch passiv passiert. Ergreifen ist aktives Handeln. Das ist eigentlich auch eine gute Beschreibung dafür, wie Karma eigentlich funktioniert. Wir haben, wenn man das als Modell verwenden will, wir haben ganz viele Sachen in unserer Vergangenheit getan, erlebt, gelernt und die sind jetzt erstmal da. Wenn ich bestimmte Sachen gelernt habe und ich stoße auf eine dazu passende Situation, dann werden die Sachen, die ich gelernt habe, abgerufen. Automatisch, sind sofort da, meistens. Außer ich habe vergessen, was meine PIN-Nummer für meine EC-Karte war. Das ist auch übrigens ein sehr erstaunlicher Moment, wenn man das mal hat, dass man diese vierstellige Nummer auf einmal nicht mehr weiß. Und dieser Zugriff auf einmal nicht mehr da ist. Auf diese Berührung zwischen einem Auslöser und der vergangenen Erfahrung. Das ist ein Augenblick, wo man nicht mehr weiß, wer man ist. Und wo man sofort alles versucht, das wieder zuzukleben und irgendwie rauszufinden, was denn diese Nummer war. Gut. Also, es gibt einen passiven Teil in der Vergangenheit, Und es gibt einen Übergang ins Aktive in dem Moment, wenn ich darauf reagiere. Normalerweise ist der Übergang zwischen dem passiven und dem aktiven Teil fast hundertprozentig automatisch. Und diese Automatik ist ein anderes Wort für Unfreiheit. Und fast alles, worum es bei buddhistischer Meditation geht, außer Klarheit noch, ist einfach diese Reaktion herabzusetzen. Das heißt, den passiven und den aktiven Teil deutlich voneinander zu trennen. Und wenn wir hier sitzen, dann dient das auch dem Zweck, dass wir das sehr deutlich spüren können. Dadurch, dass wir still sitzen, fehlt uns die Möglichkeit zu reagieren. Stillsitzen mit dem Körper, stillsitzen mit der Rede und stillsitzen am besten auch mit dem Geist. Wenn ein Schmetterling durch die Sendung flattert, dann fängt mein Geist sofort an zu reagieren. Was macht er da? Wo kommt er her? Wo muss er hin? Müsste ich ihn jetzt rauslassen? Und erst, wenn ich ein paar Atemzüge meistens darüber nachgedacht habe, komme ich auf die Frage, ob das jetzt überhaupt wichtig ist, ob ich mich jetzt überhaupt darum kümmern muss, ob das hier jetzt gerade angesagt ist, mich damit auseinanderzusetzen. Und diese Frage ist das, was meine Freiheit ausmacht. Diese Frage ständig wach zu halten. Was ist wirklich die angemessene Reaktion auf das, was mir gerade begegnet. Und das ist das, was Koans eigentlich schulen sollen. Herauszufinden, was die angemessene Reaktion ist. Koans zeigen uns immer wieder, dass wir eine bestimmte Art haben, automatisch zu reagieren, aus der wir uns normalerweise nicht befreien können. Wir können meist nicht anders als in unserer Logik hängen bleiben und wir können meistens nicht anders als in der Aufgabe stecken bleiben, die man anders uns gestellt hat. Jemand anders deutet irgendwelche Regeln an bei Koans, was richtig und was falsch sein könnte, und wir übernehmen sie sofort, ohne sie zu hinterfragen. Und die Regeln sind dann natürlich so gestrickt, dass es innerhalb dieser Regeln keine Lösung gibt. Und das ist dann das, womit wir kämpfen. Mich erinnerte das immer in der Box bleiben oder in der Kiste bleiben. Und wenn ich in dem bleibe, was das Koan mir scheinbar an ausweglose Situationen vorgegeben hat. Wunderbare Schneeflocken, eine nach der anderen, aber sie fallen nirgendwo hin, ist eigentlich schon so eine Vorgabe. Einerseits sehe ich die Schneeflocken oder einen Schmetterling und dann wird gesagt, sie fallen nirgendwo hin, was vollkommen entgegengesetzt dem ist, was alle sehen. Es ist ganz offensichtlich, dass die auf ihrem Weg vom Tempeltor durch eine Landschaft gehen, wo Schneeflocken fallen. Und natürlich fallen die nach unten. Fallen auf den Boden. Aber Koji sagt, die fallen nirgendwo hin. wenn man dieses Koan bekommt, dann versucht man in dieser Logik zu bleiben. Koti hat gesagt, die fallen irgendwo hin. Und dann fängt man an, sich Sachen auszudenken, die dieses Problem irgendwie auflösen. Ja, in Wirklichkeit ist alles leer. Schneeflocken fallen in die Leerheit. Mein Geist, mein Körper ist alles eins. Das ist auch alles leer. Gibt es alles nicht wirklich. Und die Schneeflocken selbst existieren auch nicht. Also in Wirklichkeit passiert da gar nichts. Alles ist leer. Irgendwie so eine Erklärung. Oder die Schneeflocken fallen irgendwo hin, weil sie kein Ich haben. Weil sie in Wirklichkeit gar nicht existieren. Weil sie für sich keine Existenz haben. Deswegen fallen sie auch irgendwo hin. Und so weiter und so fort. Man kann sich ganz viele komplizierte philosophische Erklärungen ausdenken und versuchen, diesen Widerspruch, dass nämlich die Schneeflocken ganz offensichtlich auf den Boden fallen und Hokuto sagt, sie fallen nirgendwo hin, aufzulösen. Das heißt, ich versuche dann, eine Theorie zu entwickeln, die beides erklärt. Einerseits das, was ich offensichtlich sehe, Schneeflocken fallen runter. Und meine zweite Theorie, Hokuji sagt, sie fallen nirgendwo hin und da muss irgendetwas Tiefgründiges damit gemeint haben. Je länger ich da drin bleibe, desto auswegloser wird meine Situation. Denn wenn man sich anguckt, wie Modelle funktionieren, also auch naturwissenschaftliche Erklärungsmodelle, man sagt über die, die sollten so einfach sein wie möglich, aber nicht einfacher. Das heißt, wenn ein Modell nicht mehr ausreicht, um irgendetwas zu erklären, dann macht man es komplizierter. Dann muss man leider ein bisschen was dran flanschen oder man muss es vollkommen umstrukturieren. Das heißt, was man macht, ist die Sache noch komplizierter machen, noch mehr Schwierigkeiten in die Situation hineintragen. Am Anfang waren da einfach nur ein paar Schneeflocken und Hokuji, der irgendeine Bemerkung macht. Senkaku stolpert hinein oder versucht, das Dharma-Gefecht mitzuspielen und ihn auf diesen Widerspruch hinzuweisen. Und Hokuji versetzt ihm einen Schlag. Eigentlich, um ihm seine Freiheit zu zeigen. Dieser Schlag, was drückt er auf? Warum schlägt er den? Da hat er eigentlich nur zurückgefragt. Das herauszufinden, wäre eine weitere Frage für das Koan. Und auch dafür gibt es ganz viele Möglichkeiten, in der falschen Schiene hängen zu bleiben. Man könnte zum Beispiel sagen, er gibt ihm einen Schlag, um ihm eine direkte Erfahrung der Wirklichkeit zu geben. Oder er gibt ihm einen Schlag, weil er daran festhält, dass diese Schneeflocken doch irgendwo hinfallen. Und so weiter und so fort. Und alles das machen wir in Koan-Antworten. Und nach, wenn wir Koans bearbeiten, wenn wir diese, na, man könnte sagen, das sind Katas für Dharma-Gefechte, wenn wir diese Standardsequenzen üben, viele Sachen wiederholen sich ein bisschen, dann werden wir ein bisschen damit vertraut, wie unser Geist funktioniert und bekommen ein Gefühl dafür, wann wir an etwas festhalten, was eine freie Antwort ist, die die Situation auflöst, das Problem für uns behebt oder was uns einfach nur noch tiefer reinreißt. Und ein Lehrer ist natürlich immer bestrebt, euch tiefer reinzureißen, um euch ein möglichst intensives Wahrnehmen davon zu machen, wie nutzlos diese Strategie ist. Wie wenig es hilft, an einer bestimmten Antwort, an einer bestimmten Art und Weise, die das Koan mir vorzugeben scheint, festzuhalten. Koji schlägt Senkaku, der sich beschwert, soll es nicht so grob sein. Und Koji setzt noch einen drauf, wenn du so bist und dich selbst ein Zen-Schüler nennst, dann wird Emma dich niemals loslassen. Emma ist japanisch für Yama, den Gott des Todes. Das heißt, du wirst immer in der Hölle bleiben. Andersrum, er benutzt diese Möglichkeit nochmal, um Senkaku einen Stoß zu versetzen. Wenn du so bist und dich Senkaku nennst, dann wirst du immer in der Hölle bleiben. Auch das ist eine Einladung, an etwas festzuhalten. Es ist ein persönlicher Angriff darauf, was ich gelernt habe. Ich bin ja einer von den 10 Schülern von Yaksan, die die Ehre erhalten haben, Hokuji zum Kloster, zum Tempeltor zu geleiten. Und dann wird mir vorgeworfen, so wie ich denke, werde ich nie die Hölle verlassen. Mit anderen Worten, du hast überhaupt nichts erreicht. Du bist als dein Schüler wirklich nutzlos. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass Koans durchaus sehr nahe an unseren alltäglichen Lebenserfahrungen sind. Dass jemand uns unsere Autorität abspricht oder unsere Position nicht anerkennt oder unser Selbstbild nicht akzeptiert. Das ist durchaus eine Erfahrung, die wir jeden Tag machen können. Und eine Erfahrung, die wir auch sehr gut machen könnten, aber meistens nicht tun, wieder wegen unserer automatischen Reaktion, ist zu gucken, was dann eigentlich passiert, wenn jemand das macht. Ich sagte eben schon, wenn ich die PIN vergessen habe, das ist auch so eine Situation, in die mein ausbleibendes Gedächtnis mich versetzt hat. Ein beliebtes Beispiel für Leute, die Auto fahren, ist immer, dass jemand einen die Vorfahrt genommen hat. Oder es ist einfach so, dass ihr in irgendeiner Situation etwas sagt und der andere, jemand anders hört euch entweder nicht zu oder sagt einfach, das ist Unsinn und stellt euch als jemand dar, der absolut inkompetent ist in dieser Sache, auf den man überhaupt nicht hören kann. Das ist etwas, was uns normalerweise einen solchen Stoß versetzt, dass wir sofort darauf reagieren müssen. Dass wir zum Beispiel, wenn wir uns zu irgendetwas geäußert haben, wovon wir keine Ahnung haben, was dauernd passiert, und jemand sagt uns das auf den Kopf zu, dann ist es für uns nahezu unmöglich, uns die Frage zu stellen, ob das wirklich so ist. Also ob der Betreffende oder die Betreffende vielleicht recht hat. An den Punkt kommen wir nie. Wollen wir sofort etwas konstruieren, warum der andere nicht recht haben kann, das noch schlechter weiß als wir oder die Situation nicht richtig sehen kann. Das heißt, in unserem Alltag erleben wir diese Unfreiheit gar nicht. Sie ist zwar vollständig da, denn unsere Reaktion ist 100% automatisch, aber wir erleben sie nicht als Unfreiheit. Wir erleben eigentlich auch nicht, dass das, was danach passiert, dass wir uns dann nicht schlecht fühlen, von uns kommt, von unserer Reaktion auf diesen Knopfdruck. Wir glauben, es geht uns schlecht, weil jemand uns beleidigt hat oder sowas. Das ist aber gar nicht so. Wenn jemand mir sagt, dass ich von etwas keine Ahnung habe, dann ist es meine Sache, ob ich das annehme oder nicht. Wenn ich sofort in eine Verletzung hineinspringe, dann ist das tatsächlich etwas, was ich aktiv tue. Das ist genau der Punkt, um den es letztendlich geht bei Koans und bei der Zen-Übung. Herauszufinden, wo ist meine Freiheit, an welchem Punkt. Und bei Zen kann man das hier sehr schön sehen. Da reagiert nämlich sofort. Und was mit dir? Das nennt man Whataboutism, habe ich neulich gelernt. Whataboutism heißt, wenn irgendjemand mir etwas vorwirft oder etwas von mir verlangt, dann frage ich erstmal, was ist denn mit dem da? What about? Jemand anders, warum muss der das nicht? Also zum Beispiel, wenn ich mich in irgendetwas einschränken soll oder keine Ahnung. Wenn jemand Vegetarier ist und mir vorwirft, dass ich manchmal Fleisch esse, dann funktioniert Whataboutism einfach so darüber. What about him wearing leather shoes? Wieso trägt er Lederschuhe? Aus Tierhaut. Ich will mir erzählen, dass ich Vegetarier sein muss. Whataboutism. Also, Glenn Kaku, what about yourself? Was ist mit dir? Bist du denn irgendwie besser? Und Koti gibt ihm dann noch einen Schlag und sagt, du siehst, aber du bist wie ein blinder Mann. Du sprichst, aber du bist wie ein Taubstummer. Und tatsächlich ist das eine gute Beschreibung dafür, wie wir uns normalerweise verhalten. Wir haben die Augen zu sehen. Wir haben die Ohren, um zu hören. Wir haben einen Geist, der wach ist, der das alles erleben kann. Aber tatsächlich benutzen wir das alles nicht. Sondern in fast jeder Situation in unserem Alltag oder in ganz vielen reagieren wir wie Automaten. Koans und diese besondere Zen-Übung mit dem Stillsitzen, sich nicht bewegen dürfen, nicht reden dürfen, Denken reduzieren, haben genau den Zweck, uns dahin zu führen, an dieser Stelle freier werden zu können. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, worin Freiheit eigentlich besteht, dann besteht sie eigentlich nur darin, herauszufinden, wie das geht. Wenn ich sehend bin, mich nicht wie ein Blinder verhalte und wenn ich rede und wenn ich mich unterhalte, dass ich mich wie ein Taubstummer verhalte, dass ich wach bin und dass ich nicht sofort von meiner scheinbar automatischen, unwillkürlichen Reaktion weggetragen werde, wenn mir etwas passiert, was mich in Frage stellt. Das heißt, immer wenn im Dokusan etwas schief geht, immer wenn bei einem Session etwas schief geht, etwas falsch läuft, wenn ihr vergesst, eure Maske aufzusetzen, irgendeinen Formfehler macht, dann ist das eine wunderbare Gelegenheit, das wahrzunehmen. Deswegen ist es auch wichtig, darauf zu achten. Wenn wir nicht darauf achten würden, wenn es diese Regeln also nicht gäbe, würde uns das nie auffallen. Dann kämen wir gar nicht in die Situation. Deswegen ist es wichtig, auf diese Regeln zu achten. Aber immer, wenn das passiert, wenn ich im Doxam keine Lösung finde, ich festfahre, wenn ich hier irgendetwas falsch mache, dann kann ich das als Gelegenheit benutzen und ich sollte es als Gelegenheit benutzen, frei zu werden. Und frei werden funktioniert über Wahrnehmen, wie sich das anfühlt, wahrnehmen, wie ich sofort reagieren will und diese sofortige Reaktion, diese unfreie Reaktion abbremsen oder unterlassen und herausfinden, was eine richtige und freie Reaktion wäre. Viel mehr ist hinter dieser ganzen Freiheit im Zen nicht zu finden. Vielen Dank.